Okay, Sacharja 1, Vers 7. Weil so viele Menschen sitzen, die zum ersten Mal hier sind, zumindest in dem Buch. Sacharja ist ein Prophet, der zusammen mit Haggai zum Volk gesprochen hat. Ein Prophet ist jemand, der für Gott redet. Also Gottes Werkzeug ist, damit Gott laut ist. Ne, weil wir Menschen brauchen halt, wir brauchen oft eine Botschaft über einen natürlichen Weg. Ne? Und Gott weiß das. Und deswegen kam er auch immer in Form von einem Menschen, um uns zu segnen. Ne? Was wir heutzutage nicht mehr brauchen, weil Jesus der letzte Prophet ist, den Gott geschickt hat, so ein, und nach ihm auch keiner mehr kommt. Ne? Und wenn es einen Propheten gibt, so dann sind wir es, die Gemeinde Gottes. Ne? Denn Jesus hat in uns Wohnung genommen und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes jetzt. Und der Heilige Geist lehrt und leitet und tröstet uns. Ne? Und das Wichtige hier ist zu verstehen, ist die Zeit der ersten und zweiten Rückführung, ne? Wo das Volk ist hartherzig geworden und gleichgültig seinem Schöpfer gegenüber. Und Gott hat sie immer wieder versucht, zu ihm zurückzuziehen, ne? Durch so viele Propheten, durch so viele Liebeswörter eigentlich, und aber das Volk ist hart geblieben und hat sich der Religiosität hingegeben, aber nicht der Gemeinschaft mit Gott, ne? Und Gott hat ihnen gesagt, okay, dann werde ich ein Volk über euch bringen, das den Tempel zerstört, das eure Häuser zerstört, dass den Maion einreißt, das euch gefangen nimmt. Ne? Aber nur über 70 Jahre. Und dann werde ich euch zurückführen. Und ich werde den Tempel neu machen, die Mauer wieder errichten, Israel wieder stehen lassen und euch segnen. Und diese Generation Mensch, die jetzt hier ist, die meisten davon waren noch nie in Jerusalem, sind zum ersten Mal hier, kennen diesen Gott nicht persönlich, sondern haben das nur gehört von denen, die Jahwe noch kennengelernt haben und das Judentum und all die Feste und all die Worte, die gesprochen wurden. Es ist ein Volk, das eine Berufung und eine Auserwählung Gottes hat, aber dass dieser Schöpfer selber ist ihnen fremd. Ne? Sie haben keine Gottesdienste in Babylon, sie haben nicht viel von Gottes Wort dort gehört, nicht viel Zeugnisse gesehen, ne? Außer in der Zeit von Daniel und den anderen Chaoten. Und jetzt ist eine Zeit, wo Gott halt kommt und sein Versprechen hält, wie es immer tut. Und er sagt ich werde einen neuen Gottesdienst bauen. Ich werde euch wieder Gott sein. Und ihr werdet sehen, anhand wie ich euch das zeige, wie ich mit dem Menschen Umgang haben will. Von daher finde ich das hier wunderschön, da gerade durchzugehen, einfach zu sehen, was ist Gott eigentlich wichtig. Und wir wissen noch, dieser alte Tempel von Salomo war prunkvoll und riesig. Ne? Schöner als jede Kirche, die heute steht. Der Gottesdienst war gut organisiert. Für alles gab es eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort. Die Priester haben funktioniert, die Anbetung hat funktioniert, Gottes Wort hat funktioniert, die Lehre außerhalb vom Tempel, wo das Volk sich noch getroffen hat. Es hat alles einfach funktioniert. Die Feste wurden gefeiert und so weiter. Ne? Aber das Herz hatte keine Gemeinschaft, hat Gott nicht gesucht, persönlich, individuell. Ja. Und das ist eine Gefahr, die wir Menschen auch heute noch als wiedergeborene Menschen, in der wir kommen können, sodass wir mit den Jahren und dem Alltag, den wir auch mit Gott haben, abstumpfen und zwar immer bessere Christen werden, aber den wahren Willen Gottes und den wirklichen Grund außer Acht lassen und vergessen, dass unser Alltag nur noch Christentum ist, aber nicht mehr Gott. Das passiert mit mir häufig, ich bin dankbar auf Gottes Gnade, dass er seine Wege hat, mir immer wieder die Augen aufzumachen, zu zeigen, hey, es geht um mich. Weißt du, wo ich mich erwische und wie dieses Volk hier da sitze und bete und bete und Lobpreis mache und diene und Predigt halte und Predigt vorbereite und dem Menschen zuhöre und mich investiere und versuche, ein besserer Vater und Ehemann zu werden und, ne? Und doch tue ich das aus Routine her. Ne? Und das macht müde. So, und das macht uns stumpf und taub. So ein, wer seinem Alltag nachläuft und darin seinen Sinn sucht, so, und der wird irgendwann unfähig für Neues. Ja. Und deswegen ist so wichtig, dass wir uns das hier zu Herzen nehmen und sehen, okay, wie steht Gott eigentlich dazu in Beziehung zum Mensch? Ne? So, für jeden hier, der hier sitzt und der sagt, ich liebe meinen Gott und ich möchte treu sein und ich will wachsen in ihn und auch Heiligung erfahren, ne? Und damit Heilung und Glückseligkeit für die Seele. Ich will ein Zeugnis sein und Licht und ein Vorbild. Ich will, dass die Menschen mich erkennen. So ein, dass sie sehen, wer Christus ist, an meiner Liebe. Ne? Wer hier sitzt und sagt, ich möchte Eiferer sein für meinen Schöpfer. So ein, der darf nie vergessen, wofür wir geschaffen sind. Ja? Und das ist nicht zu dienen und zu loben und zu preisen und zu danken, sondern um mit unserem Schöpfer zusammen zu sein, über ihn nachzudenken, ihn kennenzulernen. So ein, der Sinn des Christentums ist, dass wir Freude und Frieden kriegen im Glauben. Dass unsere Seele glücklich wird. Denn wer in Freiheit ist und im Frieden mit seinem Schöpfer und mit sich, der ist offen für die Liebe Gottes. Da kommen gute Früchte, da kommen gute Werke, da kommt eine Veränderung, man wird Christus ähnlicher. Es ist wichtig, dass wir es nicht vergessen, egal wie lange wir mit unserem Schöpfer schon gehen. Ne? So, wir sind alles schwache Geschöpfe. Irdene Gefäße. Und wir haben eine kleine Kraft. So, wir gehen gerade mittwochabends durch die Offenbarung in der Bibelstunde. Und da waren wir jetzt gerade bei, wie ist sie, Brüder, Liebe, Philadelphia, ne, den Sendschreiben. Eine Gemeinde, wo Gott nichts, also Christus nichts auszusetzen hat, nichts Negatives sagt, nicht korrigiert oder Tipps gibt, was vielleicht besser werden kann, sondern er sagt, und das ist auch mir die liebste Gemeinde, so ein, er sagt zu ihnen, ich kenne deine Werke, ne, ich kenne dich, ich weiß, was du tust, ich sehe das alles. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet und du hast standhaft ausgeharrt. Und das Einzige, was zu der Gemeinschaft ruft, ist, haltet durch. Bleibt standhaft und verlasst es nicht. Und ich musste halt darüber nachdenken, so, dass Christus das positiv ausspricht, du hast eine kleine Kraft. So ein, und das bedeutet, du hast kein großes Ansehen, nicht viel Trara und Traram, so, wo die Leute dich angucken und sagen, so ein, sondern nee, du bist eher unscheinbar und klein. Ne, und das ist das, was wir nicht vergessen dürfen, was Gott auch hier seinem Volk jetzt lehrt. Es kommt nicht darauf an, wie groß dein Trara ist, sondern es kommt darauf an, ob ich deine Stärke sein darf. Er hat den Dummen erwählt, um den Klugen zu demütigen, den Schwachen, den Armen, den, der als nichts gilt. Von daher, wenn du dich mal so fühlst, ja, dann hast du es verstanden, sei froh. Weil Gott ist unsere Gerechtigkeit und unser Schutz und unsere Gnade. Also lass uns mal anfangen hier. Vers 7. Am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Darius, da ging ja das Wort des Herrn an Sachaja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Idos, den Propheten, folgendermaßen. Ja, ich schaute bei Nacht und siehe, ein Mann, der ritt auf einem rötlichen Pferd und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund stehen, und hinter ihm her rötliche, fuchsrote und weiße Pferde. Sachaja kriegt in diesen 4 Jahren acht solche Gesichter oder Visionen. Und jede einzelne Vision für sich ist eine Lehre, ein Blick von Gott, seinem Herzen und seinem Denken zu seinem Volk. Ein Segensspruch, ein Versprechen. Für die Zeit hier, aber auch zukünftig. So ein, außer Jesaja gibt es kein anderes Buch im Alten Testament, wo so detailliert und so viel von Jesus gepredigt wird. So, und er kommt hier mit dem ersten Gesicht, mit der ersten Verheißung, und hier verheißt Gott sein Volk Wohlstand. So, und da fragte ich meinen Herr, was bedeutet das? Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu mir, ja, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr gesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, ja, wir haben die Erde durchstreift, und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Gott öffnet hier die Augen und Zacharja sieht diese Boten Gottes, ne, die ausgesandt sind, diese Engel, die da stehen, so, ne, mit diesem roten und braunen und weißen Pferd, ne, so ein, was Krieg bedeutet, aber auch Sieg und Frieden. Ne, so ein, und dieser Engel kommt und spricht, die sprechen miteinander, ne, und sagen, ja, die Erde ist ruhig und still. Ne? So ein, weil die Weltherrschaft, die dort gerade ist, im Mesopotamischen Reich, so ein, ne, die heidnischen Völker haben keine Angst und keine Furcht, denen geht's gerade gut, bei denen läuft's. Ne? Da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Herrscher, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Ja, da antwortet der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich, so spricht der Herr der Herrscher, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker. Denn als ich nur ein wenig zornig war, ja, da halfen sie zum Unglück. Und darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr, der Herrscher. Und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Ja, verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr, der Herrscher, meine Städte sollen wiederum vom Guten überfließen. Und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwähnen. Das Erste, was dieses fremde Volk erkennen soll in Bezug auf seinen Schöpfer, ist, ich bin da und ich bin für euch und ich bin mit euch. Es ist gerade eine ziemlich große Not da, so geistlich, aber auch physisch. Es ist eine starke Bedrückung. Alle feindlichen Lager drumherum bekämpfen die Juden und wollen nicht, dass sie bauen. Hassen diesen Tempel und wollen das verhindern. Ne? So, und das Erste, was Gott zu ihnen spricht, ist, hey, ich eifere für euch. Und das ist wunderbar, weil wenn wir das sehen, was Christus uns geschenkt hat, so, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wir sind sein Tempel und wir bauen daran. Jeder Einzelne von uns ist ein lebendiger Stein. Ne? Jeder von uns hat einen bestimmten Grund, eine Aufgabe. Wir müssen nicht alle gleich sein, sondern wir sind unterschiedlich und müssen es sein, so, damit das Bild vollkommen wird. So, und das Schöne, dass Christus zu uns gesprochen hat, ist doch auch so ein, ich bin mit dir. Gott ist mit dir. Jesus. Ja. So ein, ich bin der Schöpfer und ich bin für dich. Das muss uns Menschen klar sein. Nun, ich kenne so viel Leid und so viel Erdrückung in der Christenheit, auch manchmal hier in der Runde, ne, wo so viel Traurigkeit ist und so viel Kraftlosigkeit, weil wir nur auf dieses Äußere gucken. Ich bin gerade ein schlechter Beter, ich bin gerade ein schlechter Leser, ich bin gerade ein schlechter Diener, ich bin gerade ein schlechter Christ, ich falle gerade in Sünde, ich bin so schwach. So ein, ne, und die Traurigkeit wird größer und die Kraftlosigkeit. So ein, ne, und dann ist es doch ein Bruder oder eine Schwester, zu der wir gehen, um zu beten. Oder ein Psalm, den wir uns durchlesen oder was auch immer. Ne, wenn wir ins Gebet gehen und der Geist spricht, ne, wo Gott wieder uns seinen Namen offenbart. Jesus, Gott mit dir. Ne? Christus, ich bin Sieger und König. Ich bin Messias, für dich gekommen, um dich zu retten. Ich bin dein Erlöser. Ich bin deine Zukunft. Ich bin deine Sicherheit, deine Gerechtigkeit. Es ist immer diese Milch, die wir immer wieder neu brauchen. Auch die, die viel Fleisch essen. Ja. Wir müssen immer wieder zurückkommen zu dieser Basis und Grundlage und uns freuen an Christus. Das ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und dass wir uns aufblähen und das Kostbarste überhaupt für wertlos erachten oder für unscheinbar, gleichgültig werden, Jesus Christus gegenüber, das trifft uns alle immer und immer wieder. Deswegen ist es so schön, dass Gott nicht nur der Herrscher ist, sondern auch der Papa und der Freund. Der da wieder kommt und uns erinnert, hey, ich bin da, komm her. Vertrau mir, lass dich fallen, lege alles ab, was dich so bemüht. Lass mich machen. Es ist Gott, der uns verändert und Gott, der uns Sieg schenkt. Hat mich letztens wieder erbaut, dieser eine Vers, so ein, dass er der ist, der uns das Wollen gibt und ne, das Wirken und das Vollbringen. Und das ist so wichtig, immer wieder zu dem Punkt zu kommen, sich klein zu machen im Glauben wie ein Kind und zu sagen, ja, hier bin ich so, wie ich bin, mehr bin ich nicht, aber das ist alles und das gebe ich dir. Ne? Echt zu sein mit sich selbst, damit man Ruhe kriegt und Freude, dann kommt auch Kraft. Das dürfen wir nicht vergessen, das, was Gott seinem Volk jetzt hier lehrt durch die nächsten Kapitel, ist was Herrliches, weil sie dürfen Gottesdienst ganz neu erfahren und Gemeinschaft mit Gott. Eine Generation, die nicht geprägt ist von Religiosität und von wieder ablaufenden Abläufen, ne, sondern ein Volk, das gezwungen wird, von Gott selbstständig zu denken, selbstständig zu gestalten, sich Gedanken zu machen, wie mache ich das dann jetzt? Ne, wie gehe ich damit um, mit dem, was ich von Gott erfahre? Ne, lass uns jung bleiben in dem Bereich, so dass wir nie zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, ich bin fertig, ich habe alles, ich will nicht mehr. Nach der Gemeindeform von Philadelphia kommt Laodicea. Und dann kommt das Reich Gottes oder die 7 Jahre Trübsal. Und Laodicea ist das Herz, das sich immer weiter weg von der Gemeinschaft, Gott ist mit mir und ich bin mit ihm, gebracht hat, die sehr religiös sind und sehr treu in dem, was sie tun. Ne? Er sagt zu ihnen, ja, ihr sagt, dass ihr lebendig seid und dass ihr seht und erkennt, was ich will und was richtig gute Gemeinschaft ist, so, ne? Aber ihr solltet euch Augensalbe von mir holen, so, weil ihr seid blind. Euer Herz ist stumpf und weg von mir, ihr seid nicht kalt, ihr seid nicht heiß, ihr seid lauwarm und ich kotze euch aus, steht da. Ich kann euch nicht in mir behalten, mir wird schlecht. Das ist die Gemeinschaft, vor der ich am meisten Angst habe, dass ich da reinrutsche. Im Geist angefangen, im Fleisch vollendet. Und ich kenne mein Herz und ich weiß, auch ich bin dazu fähig und war es auch mehrere Male in kleinen Sachen. Ne? Und auch da bin ich dankbar, dass Gottes Gnade kommt und mich wachrüttelt wieder. Mir sagt so, hey, da bist du lau. Wärst du doch nur kalt in dem Bereich, so, dann könnte ich dich sofort zurückholen. Ne? Aber du bist verblendet. So ein selbstgerecht. Ne? Wenn es eine Sache gibt, nach der wir Christen streben sollten, dann ist es das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Sache, wo wir lernen müssen, die Sache, wo wir lernen dürfen, unser Leben lang. Das ist der eine Bereich, wo wir Gott wirklich kennenlernen, weil er sich offenbart in unseren Gebeten. Wie ist man Psalm? So ein David, ein Psalm zum Beispiel, kommt er zu Gott und sagt so, ich kann nicht mehr glauben. Ich habe keinen Glaube, ich sehe dich nicht. Ne? Ich bin Wurm, ich bin schwach, ich bin in Sünden. Ich sehe keine Rettung. So, ich sehe nur Krieg und Anfechtung. Ich lebe gerecht und doch ist alles gegen mich und die sind gesegnet und ich verflucht. Ne, wo bist denn du? Antworte doch, steh auf und komm. Ne? Und das kenne ich, solche Bereiche in meinem Leben, ne, wo ich nicht stark bin, wo ich nicht Gott sehe, wo ich nicht Bibel lese und erfrischt bin oder wo ich ins Gebet gehe und ich weiß noch nicht mal, was ich sagen soll, ne? Oder wo ich im Fleisch bin und meine Schwachheit ergeben und nur zugucke und das tue, was ich nicht tun will. Wir alle kennen das. Wo ich meine Frau nicht lieben kann, wo ich meine Kinder nicht lieben kann, ne? Sondern wo ich gleich losschreie, ohne anstatt zuzuhören und das Gespräch zu suchen, wo eigentlich das Problem ist. So ein Wir alle kennen das. So ein, wo wir nicht lieben und wo wir nicht kämpfen für, wo die anderen uns total egal sind. So, wo wir gleichgültig sind. Und Gleichgültigkeit ist in meiner Ansicht, die Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von der Liebe Gottes. Nicht der Hass. Weil die Liebe Gottes dient dem Nächsten und sucht den Nächsten und segnet den Nächsten und ist nicht zufrieden damit, nur selber gesegnet zu sein. Die Liebe Gottes ist mehr als das. So, sie streckt sich aus und ist für andere sichtbar und kämpft für andere. Eifert für andere, für ihr Gutes. Die Gleichgültigkeit, die ist zufrieden mit sich selbst. Ich bin gesegnet, ich habe alles, was ich brauche, reicht. Christus war nicht so und das ist das Bild, in das er uns verändert. Ich weiß nicht, in welche Form er jeden von euch schickt. Ich denke, der Geist Gottes ist in jeder Gemeinschaft, auch wenn nicht jede Gemeinschaft perfekt ist. Trotzdem in den ganzen Sendschreiben, egal wie schlimm die Gemeinde auch ist, sagt er zu der Gruppe, die drin ist und lebt, haltet durch und nicht hau ab und mach deinen eigenen Bibelkreis. Und ich denke, wir müssen so sein, wie wir sind. Manche gehen in die Kirche und brauchen Liturgie und diese Sicherheit. Andere sind eher frei und haben damit gar nichts am Hut. Ja, ist total egal. Aber das, was wichtig ist und das, was zählt und was Gott lehrt, ist in dem Kreis, wo du bist, such die Gemeinschaft mit Gott. Allein in deiner Kammer und zusammen in der Gemeinschaft. Und ich danke Gott, dass er uns zu geselligen Wesen gemacht hat und nicht zu Einzeltieren. Dass wir Schafe sind. Ich habe die Einsamkeit gesucht früher und jetzt genieße ich die zwei, drei, Viersamkeit und mehr. Die Familie. Ne? Weil in meiner stillen Kammer, da kämpfe ich zwar viele Kämpfe, auch für euch, die meisten aber für mich, muss ich sagen, egoistisch wie ich bin. Oft sitze ich in meiner Kammer und bin so beschämt von mir oder bin so müde und schwach und leer und kraftlos, dass ich einfach kein Gebet finde. Und dann komme ich in die Gemeinschaft mit einem Bruder oder Schwester oder in den Gebetsabend oder wo auch immer hin, in den Gottesdienst. Ne, und ich werde getröstet durch Jesus. Da, wo zwei versammelt sind oder drei oder mehr, aber da, wo zwei versammelt sind, da bin ich in der Mitte. Das heißt, wenn du mit einem Bruder oder mit einer Schwester zusammen bist und ihr betet, ihr teilt euch, so dann fängt der Heilige Geist trotzdem ganz natürlich an, durch deinen Bruder und durch dich zu sprechen. Der Punkt, wo ich wirklich Kraft finde im Glauben, war schon immer das Gebet. Das war von Anfang an so die Gemeinschaft mit Gott und mir, aber auch die Gemeinschaft mit Gott und uns. Wenn du kraftlos bist und müde, wenn du hilflos bist und suchend, wenn du fragend bist, dann geh ins Gebet. Wende dich zum Thron der Gnade. Denn für uns gilt immer noch das Gleiche wie damals so ein, ich eifere für Jerusalem und für Zion, mein Volk, mit großem Eifer. Sind die Verheißungen, die Gott uns gibt, so, die sind auch mit gütigen und mit tröstenden Worten gesprochen. Das, was du sehen kannst, wenn ein Mensch Gottes oder wenn du dich entfernst von ihm, ist, dass dein Charakter und deine Art hart wird und härter für dich und für deinen Nächsten. Weißt du, Gott kommt tröstend und so sollen wir sein füreinander. Erbauend und ermutigend. Selbst wenn wir mal meckern müssen mit irgendjemandem, dann nur zur Erbauung. Sogar wenn jemand aus der Gemeinde geschmissen werden muss. So, und den Satan übergeben, dann nur in der Hoffnung, dass er wieder zurückkommt. Man kämpft dann weiter und behandelt ihn wie einen Bruder. Und während er draußen ist, wie jemand, der gottlos ist. Und wenn ich gucke, wie ich die Gottlosen behandle, die hier kommen, und Gott schickt viele her, dann kämpfe ich für die oft mehr als für meine Geschwister, muss ich sagen. Voller Erbarmen und Barmherzigkeit. So, dann habe ich Hoffnung, dass sie zum Licht kommen und Gott kennenlernen. So, lieb deinen Feind, damit er Gutes erfährt. Nun, so ist es wichtig, dass wir auch eifern. Eifern für Gott, ja, eifern für uns, okay, aber auch eifern für unsere Nächsten. In erster Linie unsere Geschwister und dann für die, die außerhalb. Dass wir Tröster sind und dass wir Gutes zu sagen haben. Was nützt dir deine Heiligkeit und Herrlichkeit, wenn sie niemanden segnet, außer dich? Auch Gott verspricht uns, sodass er uns reich macht. Dass wir schon alle reich sind. Und das ist das Wundervolle an unserem Christus. Du kommst mit nichts zu ihm und jeder, der sich von neuem bekehrt, der war an dem Punkt, wo er erkannt hat, ich brauche Gott, ich kann nicht so weiter, ich bin nicht das. Und er merkt seine Armut. Und jeder, der zum Kreuz kommt und Jesus annimmt, der erkennt dann, wie reich er geworden ist. Weißt, wir sind alles gesegnete Menschen. Unabhängig von unserem Glaubensstand und unseren Aufgaben und unserem Wirkungskreis, unabhängig davon, von uns, unsere Möglichkeit, unsere Nächsten zu lieben, wir sind gesegnete Menschen. Und wir haben alle einen Schatz, den niemand und nichts wegnehmen kann. Von daher, lasst uns zu Gott kommen, lasst uns an seinem Tempel bauen, lasst uns die Gemeinschaft suchen zu ihm, dass wir nicht zu dem Punkt kommen, wo wir gleichgültig sind ihm gegenüber und das, was er sagt. So dass wir fähig werden, so unsere Familien zu lieben und unsere Kinder zu erziehen, so dass wir Männer und Frauen Gottes werden, so dass wir Zeugnis sind in der Gemeinde und wenn wir uns treffen, mit egal wen, ein Segen sind. Lass uns Jesus ähnlicher werden, nicht um ihm zu gefallen, sondern um Menschen zu segnen und zu retten. Vater, und ich will das nicht verpassen, ich will das nicht verlernen. Das Einzige, was deine Jünger je gefragt haben, zumindest in deinem Wort, was du ihnen lernen sollst, ist das Gebet. Und du hast ihnen ein Gebet geschenkt, das zeigen soll, worum es geht. Und dieses Gebet ist nicht mein täglich Brot, sondern unser. Herr, und ich bitte dich, dass du uns führst ins persönliche Gebet und aber auch ins gemeinsame, dass wir Kämpfer werden für den Nächsten, dass wir dich kennenlernen, so wie König David, der von dir kaum was wusste und doch dich so predigt in den Psalmen, so wie wir heute dich predigen. Herr, hat dich wirklich kennenlernen dürfen. Dein Herz. Herr, bitte öffne uns die Augen, dass wir das Wichtigste und das Stärkste nicht vergessen. Herr, und hilf uns, das anzuwenden. Herr, die Gemeinschaft. Herr, in unseren Ehen, bei unseren Kindern, in der Gemeinde, bei unseren Nächsten, auf Arbeit. Herr, wo auch immer. Herr, ich danke, dass du für uns bist. Herr, dass du uns zuerst geliebt hast und die Liebe nicht aufhört. Ja, dass du uns gerettet hast und bezahlt hast, dass du immer noch uns dienst. Vater, hilf uns zu erkennen, so dass wir stark sind und mutig, ja, dass wir Siegel haben. Ja, ich will deinen Willen suchen und ich will zugucken, wie du alles zusammenfügst, so dass auch das Vollbringen kommt. Ja, und ich danke, dass du das machst. Also hilf jedem, der gerade schwach ist im Glauben oder im Vertrauen oder der sucht. Und offenbare dich als der du bist, dieser wirklich wundervolle und barmherzige Gott, der für jeden Einzelnen hier ist. Ich liebe dich und ich will dich nicht aufgeben. Also bitte komm auch jetzt und vielleicht gib den einen oder anderen ein Bild oder eine Vision oder ein Wort oder ein Gebet aufs Herz. Aber wenn nicht, dann ist das deine Sache. Ja, ich danke, dass du uns treu bist und liebst. Amen.